Hallo, hier ist der Daniel. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch einmal der kurze Hinweis auf unsere Patreon-Kampagne. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns dort mit einem kleinen monatlichen Betrag, dessen Höhe ihr vollkommen frei wählen könnt, unterstützen. Alle Infos gibt's unter patreon.com/insertmoin. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Abschließend ein riesengroßes Dankeschön, natürlich auch im Namen von Manu und Micha, an die vielen Hörer, die uns jetzt schon dort unterstützen. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen bin ich hier, um mich ganz fein mit dem Micha zu gruseln. Guten Morgen, Micha.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Micha, wir wollen heute über The Evil Within reden von Bethesda, was du jetzt schon ein bisschen länger hast anspielen können. Mhm. Bei Frankfurt sitzen die, ne? Da warst du.
Hast dir das genau. Eigentlich sogar relativ zentral in Frankfurt, irgendwo auf einer Fußgängerpassage, steht das Büro, sehr unscheinbar, steht da unten Bethesda dran. Und ich bin, das ist schon eigentlich ziemlich lange her, ich glaube 5 Wochen oder was? 6 Wochen? Also auf jeden Fall schon eine Weile. Und durfte dann da ungefähr eine Stunde spielen. Das waren 2 Abschnitte. Das wurde nicht so richtig verortet, wo diese Abschnitte stattgefunden haben, weil es gab so ein Intro-Video zu sehen, wo das Spiel ein bisschen erklärt wurde und wo so ein bisschen vorgestellt wurde, was geht. Und ich glaube, die sind so irgendwie aus dem ersten, ich würde schätzen, aus der ersten Hälfte, vielleicht auch aus dem ersten Drittel so rausgepickt worden, um so ein bisschen zu veranschaulichen, worum es geht. Und insgesamt hat es 1 Stunde gedauert und ja.
Und als echter Spielejournalist hättest du jetzt sagen müssen, in den heiligen Hallen von Bethesda.
In den heiligen Hallen von Bethesda.
Hast du das gespielt? Ja, also zu meinem Wissensstand kurz, ich habe es ja letztes Jahr auf der Gamescom gesehen und ich kann mich auch noch erinnern an den Cast, an den Zusammenfassungscast. Da hattest du es noch nicht gesehen und ich habe gesagt, Micha, geh da hin, schau dir die Präsentation an, weil ich glaube, das ist genau dein Spiel. Hast du es denn da noch geschafft auf der Gamescom? Ich kann mich dann gar nicht mehr erinnern, ob wir da nochmal drüber gesprochen hatten.
Nee, ich habe nur mal irgendwie einen Trailer gesehen. Das war aber auch so ein Realfilm-Trailer, der überhaupt gar nicht so aus dem Spiel gezeigt hat. Das war jetzt quasi mein Erstkontakt mit dem richtigen Spiel.
Okay, aber also, du bist trotzdem der Meinung, dass ich mit meiner Einschätzung, dass das genau dein Genre ist, zumindest nicht völlig falsch lag, oder?
Absolut. Also ja. Es sprechen ja die Umstände auch dafür. Also es ist ja, es ist ein Spiel von Shinji Mikami und Shinji Mikami ist der Typ, der Resident Evil erfunden hat. Der Erschaffer quasi dieser Mega-Horror-Serie und klar, also ich bin zwar kein großer Resident Evil-Fan, muss ich an dieser Stelle sagen, aber ich bin ein sehr großer Fan des Genres, wo Resident Evil drin spielt. Deswegen, klar, gucke ich, hätte ich mir sozusagen auch quasi blind am ersten Tag gekauft, aufgrund dieser Umstände.
Ich dachte jetzt, du spielst jetzt den Japan-Hipster und sagst, also Resident Evil mag ich ja überhaupt nicht, aber ich bin ein sehr großer Fan von Biohazard und deswegen quasi raushängen lassen, dass du ja eigentlich wahrscheinlich das Original gespielt hast im Japanischen, weil da heißt es ja Biohazard, die komplette Serie.
Ja, ist ganz komisch. Also irgendwie gibt es in Deutschland oder in Europa, ich glaube, das ist so ein europäisches Ding, oder generell im Westen, irgendwo gibt es eine Band, die genauso heißt, eine Heavy-Metal-Band, glaube ich. Die heißt auch Biohazard. Da würde jetzt Florian an dieser Stelle, viele Grüße, wesentlich mehr Infos zu haben. Aber irgendwie hätte es da einen Rechtsstreit gegeben. Deswegen heißt das ganze Ding in Japan und generell in ganz Asien Biohazard einfach. Was ja auch passt, weil es geht ja um diese genmutierte Scheiße, die da irgendwie rumflubbert. Und in Resident Evil hat man dann halt genommen, weil das erste Spiel auch in diesem Herrenhaus spielt und deswegen war dieser Name so treffend. Also das Anwesen des Bösen hat irgendwie auch ganz gut gepasst und ist aber eigentlich dasselbe. Also wenn man jetzt denkt, da gäbe es Unterschiede, gibt es nicht, das ist wirklich tatsächlich nur der Name.
Hm. Inhaltlich sind die komplett gleich. Ich finde, Horror ist ein ganz komisches Genre, also weil man hat im AAA-Bereich so das Gefühl, und deswegen wird ja jetzt auch Evil Within so abgefeiert, weil es halt heißt, ey, das ist wieder Survival-Horror, wie er früher mal war, und Shinji Mikami höchstpersönlich, du hast ja schon angesprochen, quasi so der Begründer des Survival-Horror-Genres, kommt jetzt zurück und macht ein neues Spiel und so. Aber es ist total komisch, dass dieses Horror-Genre, was du hast ja schon angesprochen mit Resident Evil, mal total AAA-Mainstream war, zu PlayStation 2 Zeiten sogar ist mittlerweile irgendwie völlig tot. Die Resident Evil gibt's zwar noch, ist ja aber mittlerweile zu einer völligen Action-Baller-Orgie umgebaut worden. Es ist aber nicht tot als Genre, denn es ist irgendwie komischerweise in den Indie-Bereich abgewandelt. Also du verfolgst das ja noch viel aktiver, aber gerade diese ganzen Slender und wie sie alle heißen, sind ja total die Let's-Play-Phänomene. Also wenn wir mal irgendwie unsere hier Freunde vom GameTube-Kanal anschauen, die haben ja sogar einen extra Horror-Kanal mittlerweile, weil dieses Facecam oder sowas heißt das, glaube ich, wo dann die Leute auch noch sich selber mitfilmen, wie sie sich quasi erschrecken, ist ja im YouTube-Bereich vollkommen populär. Aber es sind alles Indie-Spiele.
Ja, es wurde ja sogar jetzt jüngst ein Spiel veröffentlicht namens Daylight, was ganz explizit auf diese YouTube-Zielgruppe zugeschnitten ist. Also wo du zufallsgenerierte Labyrinthe hast und nie weißt, wann der Schockeffekt kommt. Und da gibt's wirklich einen ganzen Bereich. Also PewDiePie zum Beispiel, der Typ, der Schwede, der, ich weiß nicht, wie es verdient, der 4 Millionen oder so im Jahr verdient. Der ist, der ist sehr bekannt. Der hat ja auch mit seinen Horrorspielen, mit seinen Horror-Let's Plays sozusagen auch viele unbekannte Titel dann präsentiert. Und da gibt es wirklich eine ganze Subkultur, die sich nur mit diesen Let's Plays bei Horrorspielen befasst. Also die Leute spielen diese Spiele nicht mehr selber, aber sie haben halt einfach diesen unglaublichen Spaß daran, dabei zuzusehen, wie die Menschen sich erschrecken. Deswegen, ich glaube, dass in dem Indie-Bereich sehr viele kleinere Titel dann auch zu einem größeren Erfolg gekommen sind, weil einfach Leute, sehr bekannte Menschen, sehr bekannte Let's Player diese Spiele aufgegriffen haben und dann gespielt haben. Also quasi Werbung für die gemacht haben. Weil wenn die Leute sich erschrecken und denen das Herz in die Hose rutscht, dann ist es ja quasi auch ein Qualitätsstempel, wo dann gesagt wird, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allen Dingen, wenn es dann die Zuschauer dann auch selbst noch erschreckt.
Ja, aber das heißt doch, es besteht doch offenbar Interesse an dem Genre. Mhm. Und warum schafft es dieses Genre, sich nicht noch als großes AAA-Konsolending zu etablieren?
Ich glaub, es ist einfach doch noch ein kleines bisschen zu sehr Nische, um tatsächlich so in der Form, wie es die Indie-Horror-Spiele machen, auf dem AAA-Markt zu funktionieren. Also ich glaube, Dead Space ist ein gutes Beispiel. Dead Space hat ja wirklich angefangen mit dieser Mischung aus Action und diesem klassischen Survival-Horror. Das heißt, dass Isaac, dieser Mechaniker, den du da gespielt hast, der war halt relativ schwach und man musste unheimlich gut aufpassen. Und auch wenn dir ziemlich viele Monster entgegengesprungen sind, hast du immer das Gefühl gehabt, du wärst quasi im Nachteil. Also ne, du könntest durch den Munitionsmangel oder weil du einfach jetzt gerade nicht aufmerksam genug warst, dann irgendwie in Gefahr sein. Und das hat sich dann verändert, weil das Spiel teurer geworden ist. Und je teurer ein Spiel wird und je teurer eine Produktion wird, desto mehr Käuferschichten muss das Ding halt ansprechen. Und wie machst du das? Indem du mehr Action reinpackst. Und das ist jetzt, ich glaube, Dead Space ist das klassische Beispiel zwischen dem ersten Teil und dem letzten Teil, dem dritten, ist ja ein mega großer Unterschied. Da haben wir uns ja, glaube ich, auch zusammen darüber unterhalten. Das war dir zum Beispiel viel zu viel Action.
Mhm. Ja, ich glaube, jedem war das zu viel Action. Also, ja. Aber gut, vielleicht bewegen wir uns da auch einfach nur in unserer eigenen Suppe so ungefähr, dass wir halt sagen, ja, die Leute, die sich halt auch für Spiele als Genre interessieren und so, die kritisieren dann alle irgendwie, ja, das ist ja viel zu viel Action. Mhm. Aber ein großer Teil da draußen, der quasi unvocal Majority, die wollen halt so Action, so die das sind die halt dann den Umsatz an der Kasse bringen und das heißt, ja. Ob sich da halt so ein paar Spielejournalisten, Podcaster und sonst was und Hardcore-Fans drüber aufregen, der Umsatz wird mit den Action-Leuten gemacht. Also zumindest ist ja das die Sache, die Publisher uns immer weismachen wollen. Ob da nicht so viel dran ist, weiß ich dann immer nicht.
Ich glaube aber auch, dass tatsächlich weitaus weniger Leute Spaß daran haben, sich von einem Spiel erschrecken zu lassen. Das klingt absurd, weil wir ja gerade gesagt haben, dass Indie-Spiele sehr erfolgreich sind in dem Bereich und dass die Leute sehr viel Spaß daran haben, dabei zuzusehen, wie andere sich erschrecken. Aber selbst in so eine zermürbende Atmosphäre einzutauchen und emotional darin zu investieren und sich erschrecken zu lassen, das ist halt auch, das ist nochmal, also manche spielen Spiele halt, um Spaß zu haben. Und wie hat man Spaß, indem man zum Beispiel irgendwelche Rachegelüste vielleicht auslebt oder vielleicht irgendwie die Wut rauslässt oder jetzt eine Runde Battlefield spielt, um sich dem Wettbewerb zu leisten oder so. Aber ein Spiel, wo du absichtlich gehandicapt bist, also wo du tatsächlich dann auch eingeschränkt bist in seiner Bewegungsfreiheit und wo du dich sehr, sehr auf die Stimmung einlassen musst und so, das ist ja auch eine gewisse Form von Anstrengung und das ist ja auch nicht unbedingt entspannt. Und ich glaube auch, dass da nochmal ein großer Teil von der potenziellen Kundschaft dann auch nochmal abfallen würde, weil nicht viele Leute haben halt Bock drauf, sich freiwillig stressen zu lassen in ihrer Freizeit.
Ich glaube, um das Ganze nochmal irgendwie von Entwicklersicht anzureichern, dass auch einfach Horror viel, viel schwerer ist als irgendwie Action. Weil ich meine, Explosionen, Ballern und Krawall kann jeder, naja, jeder vielleicht nicht, aber man kann es relativ einfach bauen. Und bei Horror ist halt Atmosphäre wirklich das A und O. Und da hast du halt das Problem, wenn du irgendwie Jumpscares funktionieren halt nur eine bestimmte Anzahl. Das heißt, die darfst du nicht zu oft einsetzen. Explosionen kannst du reihenweise am Stück bringen, siehe Call of Duty. Und die funktionieren genauso gut oder genauso schlecht wie am Ende. Aber Jumpscares nutzen sich halt ab. Das heißt, du musst sie hier homöopathisch einsetzen und sagen, wirklich so in kleinen Dosen. Und dann mussten die aber auch wirklich sitzen, so ungefähr. Mhm. Und auch Atmosphäre kann halt schnell, wenn man es nicht kann, cheesy werden. Also das heißt, total. Horror ist viel, viel schwerer, glaube ich, als Entwickler. Sowohl für den Level-Designer, als auch für den Writer, als auch für Musik. Da muss alles viel mehr passen als bei Action. Und total. Ich glaube, deswegen ist das wahrscheinlich auch was, wo sich Entwickler irgendwie weniger rantrauen.
Es ist auch so, dass, also es gab ja das hast du vorhin angesprochen, diese Hochzeit des Survival-Horror. Das war wirklich tatsächlich der Übergang zwischen PlayStation 1 und PlayStation 2 und dann auch eine Zeit lang die PlayStation 2. Also im Prinzip diese ganze Phase, wo diese Konsole existiert hat, gab es Unmengen an extrem kreativen Survival-Horror-Spielen. Also nicht nur der übliche Zombie-Quatsch, wo du irgendwie auf John Carpenter-mäßig in irgendeine Situation gerätst, wo du dich verteidigen musst und ein kleines Team von Überlebenden hast, bla bla bla, das Übliche, sondern auch wirklich Sachen, wo die in den Spielmechaniken viele Sachen ausprobiert haben. Zum Beispiel das ganze Ding, was Amnesia gemacht hat, mit dem Verstecken in Schränken und mit dem, dass du davonlaufen musst und dass deine Figur wahnsinnig wird, das gab es zum Beispiel in dem Spiel Haunting Ground. Das heißt in Japan Demento und da spielst du eine junge Frau, die wacht in einem Schloss auf, hat keine Ahnung, wo die ist. Das Einzige, was die weiß, ist, dass da vier verrückte Leute hinterher herlaufen und sie sich irgendwie vor denen verstecken muss. Und sie kann sich nicht verteidigen. Gab es damals, war ein Mega-Hit unter den Survival-Horror-Fans, hat sich aber halt nicht gut genug verkauft, sodass es keine Fortsetzung davon gab. Und es geht halt weiter. Es gibt Spiele, wo du zum Beispiel nur mit Geistern redest. Es gibt Spiele, wo du wo so diese typischen Survival-Horror-Mechaniken so gedreht werden, dass du total im Nachteil bist, dass du kannst dich nicht richtig verteidigen. Oder es gibt die berühmte Project Zero-Reihe, wo du dich nur mit einem Fotoapparat verteidigen kannst und so weiter. Es gibt Spiele, wo du Geister erlösen musst, die dir dann den Weg freiräumen und so weiter. Und es gibt zwischen ihnen gute und böse Geister. Unglaublich viele Sachen, von denen du heute fast gar nichts mehr hörst und siehst. Also selbst die Indie-Entwickler greifen ganz selten mal diese Ideen irgendwie auf. Und ich glaube, das war so diese experimentierfreudige Phase, die es damals irgendwie gegeben hat. Und heute, was bewährt sich? Das sehen wir an Call of Duty und das sehen wir an vielen anderen Action-Spielen. Action, Action, Action. Und was nimmt man da? Zombies. Weil ich meine, Geister kann man schlecht erschießen. Oder irgendwelche anderen Sachen. Oder psychologisch interessante Geschichten, wie die früheren Silent Hill-Spiele das gemacht haben, die lassen sich halt auch schwer erzählen. Deswegen, gerade die jüngeren Silent Hill-Teile, also zum Beispiel Dompere und so, auch die kommen irgendwie nicht ohne diese Action-Sequenzen aus. Und das ist halt irgendwie auch etwas, ich glaube, die Leute brauchen das, um das irgendwie so einzuordnen. Und schwierig. Also ich verstehe es auch nicht. Ich finde cool, dass auf dem Indie-Sektor halt so viele neue Sachen auch immer noch passieren, weil ich glaube, das liegt auch daran, dass das finanzielle Risiko bei denen deutlich geringer ist. Und da sagen die dann lieber, ich brauche ein Alleinstellungsmerkmal, also probieren wir Sachen aus. Und so entstehen dann so Spiele wie Lifeless Planet zum Beispiel oder das, was ich angesprochen habe, wie hieß das? Daylight und so weiter und so fort. Das ist auch cool. Oder so Sachen wie Outlast, die schon in so eine etwas Splatter-Richtung irgendwie gehen, aber trotzdem neue Sachen irgendwie ausprobieren, indem sie dir zum Beispiel keine Waffen zur Verfügung stellen und so. Aber das sind nun mal kleinere Produktionen. Outlast zum Beispiel ist von 10 ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern entwickelt worden und Lifeless Planet ist, das ist eine Ein-Mann-Produktion von einem Menschen, der in Russland, ich glaube, 3-4 Jahre an dem Spiel gearbeitet hat und so. Und Dead Space ist eine andere Nummer. Da saßen ja irgendwie, ich weiß nicht, 150 Leute dran. Und da will Publisher A natürlich nicht sagen, ja, experimenteller verkauft. Ja, das wäre schon ganz schön miese, also das wäre schon ganz schön scheiße. Deswegen hat man halt den, in Anführungsstrichen, einfachen Weg genommen und dann so Epic Sci-Fi-Shit draus gemacht mit Blade Runner-Style und so. Und das ist unterhaltsam, aber es ist halt eben die sichere Bank. Und ich glaube, dass die PlayStation 2-Zeit auch so die Phase war, weil da waren Spiele nicht, die Produktion in den Spielen nicht so mega teuer. Und gerade so Publisher wie Capcom, das war ja eine große Zeit von Capcom, die waren da so gut betucht, dass die dann auch gerne gesagt haben, okay, dann hauen wir jetzt nochmal 2, 3 Titel raus, wo jetzt nicht Resident Evil draufsteht und wo wir nicht genau wissen, ob es sich gut verkauft, aber wir ziehen es trotzdem als Förderer dieses Genres voran.
Naja, und was halt auch noch dazu kommt, ist so ein bisschen der Niedergang der japanischen Industrie. Mhm. Also, weil ich glaube, in Japan, du hast ja schon angesprochen jetzt irgendwie hier Fatal Frame und sowas, in Japan ist das Genre doch noch irgendwie immer ein Tick populärer, aber auch zu PlayStation 2 Zeiten waren halt einfach japanische Spiele haben auch hierzulande noch einen Großteil des Marktes ausgemacht. Rollenspielserien, irgendwie Final Fantasy und sowas. Und irgendwie haben sie es aber mittlerweile dann in den Anschluss verpasst und es nicht mehr geschafft, sich gegen diese westlichen Sachen durchzusetzen. Und ich glaube, damit, also es ist wahrscheinlich so eine Gemengelage von mehreren Gründen, die wir jetzt alle irgendwie so aufführen, die alle irgendwie so ein Tick verantwortlich sind dafür, dass Horror nicht mehr das Top-Genre ist heutzutage oder sich beziehungsweise in den Indie-Sektor verlagert hat.
Ja, ich glaube aber auch, also ich habe gerade Capcom genannt, aber in denen kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, wie sich das auch, wie der japanische Markt sich da gewandelt hat, weil gerade zu PlayStation 1 und PlayStation 2 Zeiten, wo auch die Arcades noch wesentlich größer im Bewusstsein auch waren und wo es auch sehr viele von den Arcade-Umsetzungen gab. Also allein was Capcom für die Dreamcast an Spielen umgesetzt hat, die haben ganz viele, also jetzt nicht nur Horror, sondern generell sehr viele von den Bullet-Hell-Shootern realisiert, sowas wie Mass Matrix zum Beispiel oder so oder Gigawing oder haben sehr, sehr viele Prügelspiele umgesetzt und so. Und ich, wenn man so durch die Sammlerregale generell geht, also wenn man sich gerade mal auf YouTube die ganzen Sammler anguckt, die halt wirklich die alten Generationen abgrasen, was ich übrigens auch mal, da gibt es unglaublich viele Capcom-Spiele aus der PlayStation 2, es hat unglaublich viele Sachen, wo die zwar Haus-Trademarks benutzt haben, so Maximo zum Beispiel, das ist der Gods and Goblins-Typ oder Mega Man natürlich und so, aber es gab unheimlich viele Capcom-Spiele, die haben auch viel ausprobiert und gemacht. Und heute, wo ist Capcom heute? Heute bringen die Street Fighter raus in der super, super, in 325 super, super Edition irgendwie und haben noch 2, 3 andere Spiele, weil sich die auch die Spielproduktion so komplett verlagert hat. Die haben halt gesagt, okay, jetzt setzen wir mal alles in Resident Evil 6 rein, buttern da ordentlich drüber, weiß nicht, wie viele Leute arbeiten, ich glaube 300 Leute haben dran gearbeitet oder so.
600 kam es.
600 sogar.
Mal raus. Ja, es hieß irgendwie mal so, es wäre das größte Projekt, was Capcom jemals entwicklermäßig gestemmt hat und so. Deswegen war es ja so absurd, dass man sich denkt, okay, 600 Leute sitzen da dran und dann kommt aber so ein Quark am Ende raus, wo dann irgendwie einzelne Spielparts überhaupt nicht zusammenpassen und es wirkte halt einfach wie ein Flickenteppich.
Ja. Genau, das ist wie ein, also unterhaltsames Spiel trotzdem, aber es wirkt halt nicht nach dieser Großproduktion, die, also es wirkt nicht konsistent, ne? Es war im Gegensatz zu den vorherigen Resident Evils, gerade 5 und 4, die wirken halt in sich geschlossener und wie ein zusammengesetztes Werk und da hast du irgendwie den Eindruck, dass da halt mehrere Teams zusammengesessen haben und dann haben sie am Ende alles zusammengepackt und das ist wie so ein Flickenteppich gewesen.
Ja. Ja. Gut, aber jetzt haben wir einen ewig langen Prolog uns geleistet zum Thema Horrorgenre. Lass uns dann doch mal vielleicht ganz kurz zum Abschluss auf Evil Within, das eigentliche Thema, zu sprechen kommen.
Ich muss aber einen Irrtum noch aus der Welt schaffen.
Ja.
Und zwar, das wird jetzt, das ist auch eine Überleitung zu Evil Within. Bethesda, der Publisher, und auch natürlich die Entwickler, die werden immer, immer und immer wieder sagen, bis das Spiel rauskommt und wahrscheinlich auch lange nachdem das Spiel erschienen ist, dass Resident Evil und das Shinji Mikami das Survival-Horror-Genre erfunden haben. Und das stimmt nicht. Das machen die natürlich, um damit Werbung zu machen. Das ist auch okay. Was stimmt ist, dass Shinji Mikami diesen Begriff geprägt hat. Also der Begriff Survival-Horror, vorher gab es keinen Namen für dieses Horror-Genre, für diese spezielle Gattung des Überlebenshorrors, sondern das Intro gab es dann irgendwann mal in diese Zeile, willkommen in der Welt des Survival-Horror. Und das war einfach so prägend, dass die Leute das dann als Genre-Bezeichnung übernommen haben. Und dann wurde es sogar hinten auf die Verpackung von Capcom-Spielen abgedruckt. Also Haunting Ground oder Clock Tower zum Beispiel, die haben hinten dann wirklich dann so einen Haken. Da gibt es ja diese, früher gab es diese Checkboxen hinten.
Ja, stimmt. Ich glaube, das war aber auch manchmal, weil manche Plattformhalter haben das vorgeschrieben, dass du hinten so Checkpoints drauf machen musst. Also,
genau.
Ich glaube, ja, doch, bei PlayStation-Spielen, bei modernen, hast du auch immer noch hinten das dann irgendwie. Da steht dann zwar nicht mehr das Genre drauf, aber steht dann halt eher sowas drauf wie unterstützt Multiplayer, irgendwie 2 bis 4 Spieler, läuft in 720p und so Zeugs, was dann halt draufsteht. Also eher so technische Informationen. Genau. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mal so Packungen in der Hand hatte, wo wirklich so ein Häkchen war, dann, wo dann drauf stand, gehört zu dem Genre und.
Genau. Und das hat er, also er hat diesen Begriff geprägt und er hat es natürlich populär gemacht, weil ohne Resident Evil 96 rausgekommen, hätte es auch nie das Konkurrenzprodukt Silent Hill gegeben. Und da wäre Tecmo auch nie auf die Idee gekommen, noch ein Konkurrenzprodukt auf den Markt werfen mit Frame. Und dann würde es nie diese ganzen Klassiker. Also, die haben es populär gemacht. Aber diese ganze Form, diese cinematische Form mit diesen Kameraperspektiven, mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit, die hat Alone in the Dark konform gemacht. Aber wirklich erfunden, da müssen wir ganz weit zurückgehen, auf den C64 hat es Project Firestart. Das ist ein Spiel von Electronic Arts interessanterweise veröffentlicht. Das wurde von, ich weiß nicht, wer genau das gemacht hat, aber das ist auf dem C64 rausgekommen. Und das war das erste Spiel seiner Art. Und witzigerweise erinnert das total an das Alien-Spiel, weil es eine ähnliche Ausgangslage ist, dass du irgendwie ein Astronaut auf einer Raumstation bist und du wirst von einer außerirdischen Lebensform verfolgt. Und hast kaum Waffen, kaum Munition, kannst nicht viel machen. Und es ist wirklich das erste, in dieser Form das erste Horrorspiel gewesen. Aber keiner kennt's.
Ja, also ich glaube, du hast da schon recht, deswegen habe ich ja auch sowas, wie gesagt, irgendwie so Begründer des, auch wenn das vielleicht ein schwammiger Begriff ist, aber ich finde irgendwie Begründer, zumindest in meinem Sprachverständnis, sagt dann schon noch auch immer so aus wie so Wegbereiter und sowas. Also jemand, der das nicht vielleicht ungefähr, der hat es vielleicht nicht erfunden, aber er hat es populär gemacht. Also das gibt's ja auch im Filmbereich ganz oft, dass man immer sagt, ja, keine Ahnung, der und der hier hat irgendwie den Lensflare erfunden oder der und der hat den und den Cut, die ganz bestimmte Schnittform erfunden. Und dann gibt's immer sowas so, nee, das gab's schon irgendwie 1920 in irgendeinem Stummfilm, wurde das schon mal eingesetzt. Aber klar, es ist dann doch irgendwie so eine Form der Wegbereitung, dass man halt sagt, das wurde durch diesen Film oder durch diesen Regisseur irgendwie populär. Und der hat das halt so seinem Trademark gemacht und zu seinem Wiedererkennungszeichen. Und damit nutzt er das jetzt quasi auch zunehmend.
Genau. Aber gut. Also, das nun mal so. Also, ihr werdet es immer wieder hören. Begründer des Survival Horror. Das darf man mit Vorsicht genießen.
Ja, ich glaube das auch. Aber es ist halt auch, weil eben Shinji Mikami dafür so bekannt ist, ist das halt ein super Verkaufsargument, was Bethesda natürlich PR-mäßig mega groß ausschlachtet. Man kann es ihn aber auch nicht verübeln, finde ich. Aber gut, aber kommen wir mal zum Spiel. Wie gesagt, ich habe ja auf der Gamescom schon mal diese Präsentation gesehen und war da sehr angetan. Und deswegen habe ich auch gesagt, Micha, guck dir das auf jeden Fall an. Weil der Held da an einer Stelle, steigen wir gleich mal komplett ein, nämlich vor einem Monster verfolgt wird. Das ist so ein ganz ekliges, fettes Viech, glaube ich, mit so Ketten auch an den Händen und sowas. Und das ist recht langsam und er versteckt sich da in einem Schrank. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe jetzt erwartet, weil das natürlich auch eine Games-Messe ist, nach dem Motto, ja, jetzt wird er halt irgendwo die Pumpgun herholen und wird halt anfangen, da den mit Schrot voll zu pumpen. Und das macht er aber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, an diesem PR-Spruch, das ist die Rückkehr des Survival-Horrors, den ich am Anfang eben für einen PR-Spruch hielt, habe ich mir gedacht, na, zumindest ist nach dieser ersten Präsentation da doch irgendwas dran. Weil er versteckt sich und er ballert nicht. Also das heißt, der Held ist schwach und der Held kann eben nicht allen Gefahren in der Welt einfach mit Waffengefahr begegnen. Sah zumindest nach der Präsentation so für mich aus. Hast du da jetzt irgendwie, nachdem du eine Stunde gespielt hast, eine andere Meinung dazu?
Nee, auf keinen Fall. Also ist die Richtung, die da angestrebt wird, dass es wieder zurückgehen soll zu den Genre-Wurzeln, wie man so schön sagt, das stimmt auf jeden Fall. Es ist eine frühe Version gewesen. Ne? Das ganze Ding kommt ja erst im Oktober irgendwie raus und bis dahin ist noch eine Menge zu machen. Deswegen, was da auf jeden Fall noch verändert wird, sind so Sachen wie Balancing und sowas. Also das heißt, wie stark die Waffen werden, wie stark die Gegner sind und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wie genau die Richtung sein wird. Aber die Tendenz, so wie es aussehen sollte, ist tatsächlich, dass es noch weniger Action ist als Resident Evil 4. Kann man das so sagen? Es geht eher so wirklich in die Code Veronica-Richtung, vielleicht. Also du hast wirklich sehr wenig Munition gehabt. Du hast immer das Gefühl gehabt, dass du jederzeit angegriffen werden konntest, weil es Gegnertypen gab, die auch relativ plötzlich erscheinen konnten. Wie genau, will ich nicht verraten, aber es gab dann halt so Überraschungsmomente auf jeden Fall. Es gibt Fallen in der Umgebung. Also wenn man nicht genau aufpasst, dann kann man auch in eine Falle tappen. Und generell ist es nicht so, dass der Typ, den du da spielst, ist irgendwie so ein Polizeikommissar oder so, der ist halt einfach nicht der Held oder so. Also er ist sogar noch weniger Held als Leon aus Resident Evil. Da hat man ja immer noch so diese muskelbepackten, waffenstarrenden Elite-Soldaten. Und das konnte man in diesen Spielen halt nur noch dadurch toppen, dass man noch größere Supergegner irgendwie da hatte oder ganze Massen. Da ist es aber so, der Typ sieht relativ normal aus und er spielt sich auch relativ normal. Er ist zwar geübt mit dem Umgang der Waffe, also Zielen und so, das hat er wohl noch von der Polizeischule drauf. Aber man merkt halt irgendwie, dieser Typ, das ist eher so ein normaler Mensch. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Von der Story her, ne, der muss ja in so eine Irrenanstalt, weil da, also irgendwas ist da passiert. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, ob es überhaupt gesagt wurde, aber er wird da irgendwie hingerufen mit seinem Team und geht dann da rein. Und dann, also ich würde jetzt gerne den Vergleich zu Shutter Island ziehen, weil das ist ja auch so eine Story mit, dass ein Typ in eine Irrenanstalt kommt und irgendwann verschwimmen für dich als Zuschauer die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn und du weißt dann irgendwann, was ist noch real, was ist im Kopf des Typen, der hier reinkommt, beziehungsweise bin ich als Figur in dem Kopf von dem Typen und kriege eigentlich nur das alles durch seine Sichtweise mit und eigentlich ist aber die Realität ganz anders und möglicherweise ist der Polizist gar kein Polizist, sondern ein Insasse und also dass dieses, dass du am Anfang einen relativ klaren Eindruck davon hast, was da eigentlich passiert und dann zunehmend im Verlauf des Films halt irgendwie als Zuschauer in dem, was du für richtig und wahr hältst, verunsichert wirst. Geht das in die ähnliche Richtung, soweit du das beurteilen kannst?
Ja, das, was ich gesehen habe, es gab diese Psycho-Effekte. Also es gibt schon diese Situation, wo das Spiel dich mit Freude natzt. Und dann, also wo du wirklich in den Gang zum Beispiel reinkommst und dann drehst du dich um, plötzlich ist hinter dir eine Wand. Und alle, und dann bist du dazu irgendwie mit einem Professor noch unterwegs und der, was ist hier los? Warum ist diese Wand hier? Und dann gehst du 2 Meter weiter und plötzlich verschwindet der Professor. Und dann stehst du dann alleine da. Und dann gehst du diesen langen, wieder lang und plötzlich verändert sich die Beleuchtung, wird dann komplett rot. Und du gehst wieder 2 Schritte weiter und dann passieren irgendwelche anderen unmöglichen, surrealen Effekte. Und das hat für mich persönlich auch den größten Reiz ausgemacht. Weil dieses Spiel hat verschiedene Komponenten. Also da gibt es Komponenten, die man so aus Resident Evil kennt. Es gibt diese zombieartigen Gegner, die rumwanken. Die haben als Differenzierung zwischen den Resident Evil Zombies halt irgendwie noch irgendwelche Klamotten im Kopf stecken oder sind irgendwie zusammengenäht. Also die sehen so ein bisschen eher aus wie aus der Hellraiser Horrorserie. Sind aber eigentlich wie Zombies. Und das war so der Teil, wo ich eher so dachte, okay, sieht geil aus vom Design, aber es spielt sich sehr wie Resident Evil. Also man zielt, man läuft weg, man muss aufpassen, dass man nicht überrannt wird und so weiter. Die sind generell relativ langsam. Das war so der Teil, der hat mich jetzt nicht so begeistert. Dann gibt's aber diesen anderen Teil. Und das ist der, der viel mit der Exploration irgendwie der Umgebung zu tun hat. Weil die ganze, das ganze Setting, du bist halt irgendwie auch unterwegs auf in so Außenarealen, das, soweit ich das beurteilen kann, war das irgendwie so ein kleines Dorf oder so. Und auch so Innenareale wie zum Beispiel Kellergewölbe oder irgendwelche Räumlichkeiten von dieser besagten Psychiatrie. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil die haben ein richtig geiles Beleuchtungssystem da reingebaut, dass so wie in so einem Arthouse-Horrorfilm dann manchmal die komplette Beleuchtung so verändert. Also es gibt zum Beispiel da eine Stelle, da steigst du so die Treppe hinunter und dann ist erstmal die Beleuchtung relativ in Anführungsstrichen normal, also sehr düster, sehr kontrastreich und so. Und da ist da drin, wie bei so einem Fotolabor, eine rote Lampe. Und je weiter du noch vorangehst, desto rötlicher wird das komplette Bild. Und da wird dann aber nicht nur die Umgebung so eingeleuchtet, wie man es so von üblichen Grafik-Engines kennt, sondern halt auch alles drumherum irgendwie mit. Und dann wird da drin eine Zwischensequenz getriggert. Und die ist fast komplett rot. Also du siehst nur rot, das ist total geil. Und das haben die wirklich komplett durchgezogen. Da gibt es Räumlichkeiten, die sind giftig grün. Da gibt es Räumlichkeiten, die sind sehr gelblich, sehr. Also generell wirkt alles sehr, sehr unfreundlich und sehr unbehaglich. Allein durch diesen Grindhouse-Arthouse-Look, würde ich fast sagen irgendwie. Weil halt auch immer dieses Bild so ein bisschen vom Kontrast ein bisschen überzogen ist und weil es immer ein bisschen grisselt und so kaputt aussieht wie so ein kaputter Film, der vielleicht ein bisschen zu lange gelagert ist. Großartig, das hat mir sehr gut gefallen. Und das ziehen sie mit in diese Psychoeffekte mit rein, weil das Ganze wird dann expressionistisch ein bisschen verstärkt. Also du hast dann immer dann, wenn es sehr, sehr hektisch wird oder wenn es sehr, sehr laut wird, ist dann nicht nur der Sound sehr unangenehm, weil sie dann so Pfeiftöne oder solche ähnlichen Soundeffekte einbauen, sondern du hast halt auch so visuell so das Gefühl, da driftet jetzt irgendwie so ein bisschen ab. Und großartig gemacht, das hat mir sehr gut gefallen.
Also das heißt, was du jetzt so schilderst, wirkt für mich an vielen Stellen so wie Ja, man kann dann wirklich nicht mehr unterscheiden. Ist das schon der Wahnsinn der Hauptfigur? Ist das wirklich einfach alles rot beleuchtet und nur so ein bisschen übertrieben? Oder ist das einfach sein ja aufkommender Wahnsinn, den er hier irgendwie in der sich dann auch in zunehmend wirren Farben und sowas widerspiegelt? Wie ist denn die, ja, ich nenne sie jetzt mal Navigation, auch wenn das irgendwie ein blödes Wort ist, in dem Spiel? Also kannst du da relativ frei dann irgendwie rumlaufen und oder hast dann immer nur so Punkte, was du als nächstes hinlaufen musst? Weil ich finde ja, ganz kurz als Exkurs nochmal, ich finde, das hat mir halt auch bei Silent Hill so gut gefallen, dieses, okay, du kommst rein ins Krankenhaus und dann ist halt erstmal irgendwie nur ein Treppenhaus auf und dann findest du aber irgendwann den Schlüssel und dann kannst du eine Abkürzung nehmen und es hat auch immer so ein bisschen zu dem ganzen Bedrückungsgefühl beigetragen, beziehungsweise dann diese Erleichterung nachher, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich endlich den Schlüssel und kann jetzt endlich im zweiten Stock irgendwie hier den Gang durchgehen und muss nicht mehr irgendwie vier Stockwerke rauf und dann hinten durchs Treppenhaus durch und sowas, sondern du wusstest halt, okay, jetzt kann ich endlich den Shortcut nehmen, was das teilweise für eine Erleichterung war in Silent Hill, wenn man das dann endlich konnte, weil das auch krass halt zu dem zur ja, Entspannung der Nerven beigeführt hat. Wie navigiert man? Ich weiß nicht, was ich anders sagen soll, außer navigieren.
Diese Exploration, den ganzen Erforschungsdrang und so, den man halt auch hat. Also
ja, ich hatte in Silent Hill nie Erforschungsdrang. Das war immer nur so dieses Scheiße. Ich muss jetzt irgendwie da rauf, weil im vierten Stock ist irgendwas, was ich brauche. Ich hatte aber eigentlich nie Lust, irgendwie in dieses versiffte Krankenhaus zu gehen.
Hattest du dann auch immer so dieses Gefühl, dass du dann so Punkte auf der Karte gesehen hast und dann irgendwie was Schlimmes befürchtet hast, was sich in diesem Raum erwarten könnte?
Ja.
Das hatte ich bei Silent Hill auch. Also ich kann mich da an Origins erinnern, da gibt's auch eine Psychiatrie und die wurde im Keller verbunden zwischen den vier Eckpfeilern des Gebäudes sozusagen durch einen langen, endlos langen Gang. Da gab's überhaupt keine Räume oder so, sondern irgendwie, das ist einfach nur ein Gang. Okay. Und in Silent Hill heißt das immer, irgendwas stimmt mit diesem Gang nicht. Ein Gang ist halt immer irgendwie was ganz Unheimliches in Silent Hill. Und ich hatte immer Schiss vor diesem Gang. So schlimm war es am Ende dann doch nicht. Aber ich weiß nicht, ob Evil Within dieses Gefühl aufleben lassen kann. Das war sehr schwer zu beurteilen in diesen Abschnitten, die ich gespielt habe. Die waren schon von vornherein sehr geöffnet. Was Silent Hill immer so ausgezeichnet hat, war, dass du halt auch nach und nach immer die Schlüssel gefunden hast zu diesen unendlich vielen versperrten Türen. Das war ja in den ersten Teilen sogar noch richtig schrecklich, dass viel zu viele Türen verschlossen waren. Das wurde ja später zum Glück immer ein bisschen besser. Aber hier ist das so, dass die Bereiche erstaunlich offen waren, schon zu Beginn. Also zum Beispiel diese Psychiatrie, die ich da gefunden habe. Es gibt in der Mitte gab es eine Tür, irgendwo in der Haupthalle, die musste ich öffnen. Und um diese zu öffnen, musste ich drei Schlösser irgendwie lösen und das schaffe ich nur, indem ich drei verschiedene Rätsel löse. Und so kannst du dann von diesem Punkt aus, von dieser Tür aus, dann ins Obergeschoss, rechts in den Raum, links in den Raum und dann halt in einen anderen Bereich des Gebäudes betreten. Steht dir aber völlig frei, in welcher Reihenfolge du das machst und wie. Und da drin waren jetzt aber keine verschlossenen Türen. Also ich glaube schon, dass das Spiel nach dem ersten Eindruck nach schon darauf setzt, dass du sehr viel Bewegungsfreiheit hast und dass du dann auch selber entscheiden kannst, wie du die Punkte eingehen möchtest. Also vielleicht nicht ganz so linear wie Silent Hill. Das war bei diesem Abschnitt, der auch in diesem Dorf gespielt hat, war das auch sehr ähnlich. Du konntest zum Beispiel in jedes Haus, was da rumstand, auch direkt reingehen, ohne dass es irgendwie verschlossen war oder so. Insofern, ich glaube, dass es, weiß nicht, ein bisschen angepasster ist an die modernen Gepflogenheiten, dass man dann sagt, so lieber so abgesteckte Areale, aber die sind dann frei erforschbar.
Okay, und gibt's da irgendwie eine Hilfefunktion, eine Karte oder sowas? Weil das wäre ja auch eine moderne Gepflogenheit, dass man sagt, naja, der Spieler kriegt halt eine Karte und kriegt relativ genau angezeigt, wo er hin muss. Oder hast du nur sowas wie, finde den Generator im Keller, um den Strom wieder anzuschalten und dann musst du dich halt selber da irgendwie durchschlagen.
Da muss ich glaube, bei der Frage muss ich passen, denn ich habe im Optionsmenü direkt alle Anzeigen ausgestellt, okay. Auch das Fadenkreuz. Ja, ich wollte halt, es ist auch cool, dass es diese Option gibt. Also ich bin einer der Spieler, ich finde sowas super störend, wenn irgendwie Anzeigen mit im Bild sind. Ich fand das bei Dead Space immer total geil, dass man alles direkt im Spiel irgendwie ablesen konnte, dass man es auf dem Rücken von Isaac immer sehen konnte, wie viel Hälfte er hat und so. Und so wollte ich Evil Within auch gerne spielen. Deswegen habe ich vornherein Fangkreuz und viele andere Sachen dann direkt ausgemacht. Deswegen weiß ich überhaupt gar nicht, ob es diese Anzeigen gibt. Ich glaube aber schon. Okay. Ich glaube schon, dass man wie also man kann sich das aussuchen, ob man das eine oder ausgeschaltet haben möchte und das werde ich sehr positiv.
Ich bin ja auch großer Fan von In-Game-Anzeigen. Also wenn du halt sowas wie, also Metro. Ja. Fand ich brillant mit dem, dass du halt, wenn du irgendwie nachgucken willst, wo du hin musst auf dem Kompass, dann musst du halt dein Klemmbrett rausholen und hast dann du spürst richtig, wie du völlig verfrorene Finger hast und dann versuchst dieses, ach komm, dieses blöde Feuerzeug anzumachen. Und dann musst du da halt in dem Fizzellicht von diesem Feuerzeug irgendwie schauen, so, okay, wo muss ich denn hin, wo zeigt der Kompass hin und wo, was muss ich nochmal machen? Ah, hier stehen die Missionsziele drauf. Und das hat nochmal enorm zur Atmosphäre beigetragen, als wenn du jetzt einfach nur irgendwie Pause gedrückt hättest und in so ein Menü gegangen wärst, wo dann irgendwie gestanden wäre, ja, hier lauf nach Nordosten und mach da und da. Das und das.
Genau. Ich weiß nicht, dieses Feedback, so ein gutes Feedback hatte ich jetzt bei Evil Within nicht. Ich glaube schon, dass man sich normalerweise auch auf diese ganzen Statusanzeigen konzentrieren muss. Irgendwie. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass später auch Feedback über den Controller zum Beispiel kommt. Also wenn deine das war bei Resident Evil eigentlich immer so, dass du, wenn du verwundet bist, dass dann dein Pad dann zum Beispiel pulsiert und so. Und du wusstest dann irgendwann ziemlich genau, wann die Zeit reif ist für ein Healthpack oder für eine Pflanze vielmehr oder ein Spray. Und das konnte ich jetzt hier nicht beurteilen. Ich habe es auch nicht mehr so in Erinnerung. Also ich bin in diese Situation nicht geraten.
Okay, aber da gleich, du hast einen wichtigen Stichpunkt angesprochen, nämlich bei Horrorspielen. Gibt's Auto-Healing oder nicht?
Nee. Natürlich nicht.
Natürlich nicht, okay.
Das wäre ja lachhaft. Das wäre lachhaft gewesen.
Ja, also, weiß man ja nicht. Fragen könnte man ja bedürfen. Nein,
nein. Also es geht schon echt mechanisch ganz schön stark in diese oldschoolige Horrorrichtung. Das ist toll. Also auch die Art der Bewegung. Der Typ kann halt nicht besonders viel machen. Er ist halt wirklich viel, also ein bisschen eingeschränkt als Resident Evil, hatte ich das Gefühl. Wenn man sich jetzt Resident Evil 4 oder 5 vorstellt, weniger als das. Und das ist gut. Also es fühlt sich sehr vertraut an. Deswegen war so das Feedback, ich habe mich danach mit noch ein paar anderen Leuten unterhalten, die das auch angespielt haben, war so das allgemeine Feedback, ja, man kommt da sofort rein, wenn man Resident Evil gespielt hat, das Gefühl hatte ich auch, aber so von der kann halt, das, also die Ausweichrolle, die er machen kann, danach ist er natürlich auch erstmal blockiert, der muss erstmal aufstehen, sich aufraffen und dann gehen. Und er ist nicht besonders agil und kann nicht besonders viel machen. Und das fand ich sehr positiv. Also war ziemlich cool. Und du konntest, was auch ganz interessant war, war die Mechanik, du musst Gegner grundsätzlich immer verbrennen, wenn du sie erschossen hast. Also die so ähnlich wie bei Zombies, die stehen dann halt irgendwann auf und du hast immer so Streichhölzer dabei und du musst diese Streichhölzer verwenden, um sie endgültig zu verbrennen. Jetzt bin ich in dieser Vorabversion noch nie in diese Bedrohung gelangt, dass ich immer entscheiden musste, ob ich jetzt dieses Streichholz da für aufwende, jemanden zu verbrennen, oder ob ich einfach nur weglaufe. Ich denke mal, das wird später und auf den höheren Schwierigkeitsgraden eine größere Rolle spielen. Aber es ist generell eine ganz coole Mechanik, dass du mit einem einfachen Erschießen des Gegners jetzt nicht raus aus der Bedrohung bist, sondern dass du da immer noch in Gefahr schweben kannst. Ziemlich cool.
Kennt man ja auch von Dead Space, mit dem, dass du halt nur weil die am Boden liegen, musst du dann trotzdem nochmal irgendwie die Körperteile abhacken oder sowas, dass die dann endgültig
nochmal nachtreten.
Naja, musst du ja tatsächlich bei Dead Space. Gut, Musik hast du schon angesprochen, ist ja auch immer irgendwie eine ganz, ganz wichtige Komponente und um damit auch nochmal auf den Anfang zurück sprechen zu kommen, bei Action haust du ein bisschen fetzige Rockmusik drüber und dann passt es schon. Und bei Horrorspielen ist halt die Hälfte des Horrors macht ja teilweise manchmal nur die Musik aus, weil es passiert überhaupt nichts. Du läufst einen Gang entlang, wie du richtig sagst, bei Silent Hill und du hast das Gefühl, scheiße, ich will hier raus, gleich passiert irgendwas Schlimmes, weil du, und das wird dir dann leider erst im Nachhinein bewusst oft, dass das halt ein ganz billiger Taschenspielertrick ist, dir wird immer die Musik irgendwie Gefahr suggeriert, obwohl da gar nichts passiert. Wie hast du, oder beziehungsweise in dem kurzen Anspielzeitraum, wie ist dir da die Musik irgendwie aufgefallen, negativ, positiv?
Eher positiv, weit zurückhaltend. Wenn da tatsächlich melodische Elemente vorkommen, dann war es sehr dezent. Dann war es immer an den richtigen Stellen gesetzt, wo du auch Panik bekommen solltest. Es gibt da eine Verfolgungssequenz. Das hat mich dann negativerweise an Resident Evil erinnert, weil die Musik auch so vor sich hin tüttelt. Also und du musst jetzt Panik haben und weglaufen. Ich weiß nicht, ob das an dieser Vorabversion lag. Das war so ein Moment, der hat mir nicht so gut gefallen, weil da die Musik dir auch gesagt hat, lauf jetzt weg. Ansonsten, wenn es darum ging, diese Räume zu erforschen und umherzulaufen, dann war es eigentlich eher sehr viel stärker auf die Hintergrundgeräusche und so bedacht. Und dass du auch genau hören kannst, wo jetzt Gegner im Raum sind und so weiter und so fort. Das ist mir eigentlich jetzt nicht weder positiv noch negativ aufgefallen, eigentlich tendenziell eher positiv. Okay. Wobei du sagst jetzt halt bei Silent Hill ist natürlich das Paradebeispiel für wahnwitzig gutes Sounddesign.
Ja, weil halt auch eben die Musik nicht überall eingesetzt wird. Also das ist ja auch mal ein Problem, wenn du halt einen Klangteppich hast, wo du sagst, permanent dudel die gleiche Scheiße, dann fällt's dir halt irgendwann nicht mehr auf. Also dann nervt sie dich halt einfach nur. Aber wenn du halt ganz, ganz selten Musik hast, dann wird die auf einmal noch viel eindringlicher, im positiven wie im negativen Sinn. Also sowohl beängstigender, aber auch beruhigender, wenn auf einmal Musik einsetzt und du weißt, okay, jetzt kommt ruhige Musik, scheinbar habe ich es jetzt wohl geschafft oder es wird jetzt irgendwie, kommt jetzt ein ruhigerer Part und oder dieses, scheiße, jetzt ist sogar, es schaut jetzt sowieso bedrohlich aus und jetzt kommt auch noch die böse Fieselmusik auf der Geige, die in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wird, jetzt ist echt die Kacke am Dampfen. Das funktioniert aber halt nur, wenn du Musik auch wirklich dann nicht dauerhaft einfach als Klangteppich einsetzt.
Ja, Dynamik ist das Stichwort. Also du musst halt immer irgendwie diesen Kontrast auch immer haben zwischen der Stille und zwischen dem totalen Terror. Und das schafft Silent Hill natürlich mit Bravour schon seit Jahren. Einfach weil, ich glaube, da hat Akira Yamaoka einfach genau die richtige Mischung auch gefunden. Und auch diese Stille, die du zwischen diesen Sequenzen hast, außerhalb von Gebäuden, wenn du durch den Nebel wartest und so, im Kontrast zu diesen ganz extremen Industrial-Klängen, die du hast, wenn du irgendwie durch die Albtraumwelt läufst und so. Ich kann noch nicht genau sagen, wie gut Evil Within das macht, aber es geht tendenziell in die Richtung. Also es stimmt auf jeden Fall so vom Ansatz her. Es ist nicht diese Dauerberieselung, die man so aus Resident Evil kennt oder aus anderen schlecht gemachten Horrorspielen, sondern es ist schon tendenziell alles ein bisschen besser. Was mir auch sehr positiv
akzentuiert.
Akzentuiert, genau. Was mir auch sehr gut aufgefallen, sehr positiv aufgefallen ist die deutsche Synchro übrigens. Bethesda typisch.
Stimmt, ja, ich wollte gerade sagen, muss ja Bethesda wieder ansprechen, so dieses nein, keine englische Synchro auf der Blu-ray. Warum, können wir auch nicht erklären oder wollen wir nicht erklären, aber es ist halt nun mal so.
Klang gut. Es hatte aber auch diesen Resident Evil Flair. Ein bisschen, also nicht so schlecht, nicht ganz so schlecht, also eigentlich überhaupt nicht so schlecht, aber irgendwie merkt man, die saßen da jetzt im Tonstudio und wussten nicht so wirklich, worauf sich das alles so bezog. Und da bin ich gespannt, wie das am Ende wirkt. Also bisher hat das eher dazu beigetragen, dass das Ganze auch so ein bisschen eerie wurde, also so ein bisschen merkwürdig vom Flair, wo wir auch wieder bei Silent Hill sind, weil da ist die Synchro ja auch ganz furchtbar eigentlich, aber sie trägt total zu diesem David Lynch-Flair bei. Zufällig.
Ja, stimmt.
Zufällig vielleicht. Vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall keine Absicht gewesen. Aber es funktioniert. Und bei Evil Within könnte es auch in die Richtung gehen. Es ist aber qualitativ deutlich besser. Aber sie reden diese Zeilen halt nicht wie Menschen, die sich jetzt gerade in dieser Situation befinden, sondern schon so ein bisschen mit dieser Theaterdistanz irgendwie.
Apropos deutsche Tonspur, ich weiß nicht, ob man das so früh schon weiß, beziehungsweise Aussagen dazu treffen kann, aber wurde irgendwie was von wegen USK-Freigabe oder so, was man ja auch immer bei so einem Titel wie Evil Within, der ja doch irgendwie recht brutal wahrscheinlich möglicherweise sogar ist oder irgendwie Themen wie Gewalt oder sonst was mit drin hat, wurde da schon irgendwie was gesagt im Sinne von, ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Deutschland eine 18-Freigabe bekommen oder so?
Wenn ich diese Frage gestellt habe, muss ich schamlos zugeben, dass ich es vergessen habe. nach meiner eigenen Einschätzung glaube ich, dass das Spiel kein Problem hat, durch die eine USK 18 zu kriegen.
Ja, das die ist ja auch in den letzten Jahren, muss man ja auch mal sagen, echt deutlich also toleranter geworden.
Nach Dead Space 2.
Ja.
Also alter Falter, da habe ich gedacht, was ist hier los? Also das war wirklich ein Schock für mich.
Fast Gears of War 3.
Gears of War 3. Alter, das sind, in diese Region geht Evil Within nicht weiß. Weil der Unterschied ist, das ist schon ganz schön blutig. Das ist auch ganz schön spätschrig an einigen Stellen. Es gibt da eine Stelle, da musst du so elektrische Nadeln in Gehirne reinstecken. Das sind so Köpfe. Die sind in der Mitte aufgeschnitten. Und man kann dann in den Querschnitt so reingucken. Also wirklich anatomisch korrekt.
Das ist jetzt schon schlecht.
Sieht auch überzeugend aus, ist gut gemacht. Und es ist halt irgendwie eigentlich eine Rätselkomponente. Also du verursachst diesen Schaden nicht, sondern es steht schon so auf einem Tisch. Das ist schon sehr eklig. Also es ist so eine Mischung aus, regt die Fantasie so ein bisschen an, welcher Verrückte jetzt gerade, wo vor einiger Zeit da gesessen haben muss und diese Experimente durchgeführt hat, aber du setzt halt nur diese Nadel, um einen Mechanismus auszuführen. Dann wird so eine Maschine in Gang gesetzt, weil der Stromkreis geschlossen ist und so weiter und so fort. Und witziges Detail, wenn du es schaffst, die Nadel richtig zu platzieren, dann zuckt der Kopf noch so und dann bewegt sich das Auge so ein bisschen hin. Ganz lustig.
Ich muss abrechnen an dieser Stelle. So eine Gänsehaut.
Es spart wirklich nicht mit solchen Details. Es gibt eine andere Stelle, da musst du aus einer Leiche.
Du hast ja auch Spaß dran, mir jede brutale Einzelheit zu erklären. Ja, ey. Sadist. Also,
es gibt Kopfschüsse, es gibt viel Blut, es gibt ekliges Gesörgs, es gibt diese Splatter-Einlagen, die man auch aus dem Trailer kennt, es gibt dieses Monster, das irgendwie aus einer Blutlache herausschießt und während dieser es sind ja mehrere Arme, daraus quirlen, spritzen die Blutfontänen nur so rum. Es ist schon ziemlich krass. Aber der Unterschied ist, es hat einen Kontext. Also es ist nicht irgendwie sinnentleerte Gewalt, die einfach nur auf dich einprasselt und du erschießt da wie zum Beispiel bei einer Zombie-Serie von Capcom, die in Deutschland indiziert ist, einfach haufenweise Zombies über den Haufen und es soll irgendwie Spaß machen, sondern du bist ja eher in dieser Kontraposition. Das ist so ähnlich wie mit dem Spiel Saw, da gab es ja auch eine Spielumsetzung von. Im Gegensatz zu einem Film wurden die Spiele ja nicht zensiert und ab 18 freigegeben, weil du in der Opferrolle bist und weil du Angst haben sollst. Und so ähnlich ist es bei Evil Within halt auch. Du bist in der Position, das soll dir alles Angst machen. Das sind Gefahren, die auf dich einwirken. Und du wehrst dich nur. Diesen Eindruck hast du wirklich die ganze Zeit. Das ist nicht so.
Ja, und was auch immer wichtig ist, ist halt so nach dem Motto, hast sowohl du als auch der Charakter, der dieses ausführt, hat ja da Spaß dabei.
Genau.
Und wenn du halt sagst, die Figur ekelt sich in dem Moment auch irgendwie da total vor und gibt es auch deutlich irgendwie entweder durch Gesten oder durch Aussagen oder durch irgendwie Mimik zur Kenntnis, dann sagst du halt, ja, okay, dann wird die Gewalt dann irgendwie in dem Sinne nicht glorifiziert, sondern er muss das halt machen, aber er hat da keinen Spaß dran. Und das ist ja schon mal ein gehöriger Aspekt, der sagt, okay, da wird das Ganze irgendwie passend eingeordnet. Und
das ganze Ding macht auch, also gerade bei den Figuren, ich habe ja vorhin diese zombieartigen Wesen angedeutet, die sind so eindeutig Fantasieprodukt, weil die haben lauter Sachen im Kopf stecken und sind irgendwie auch entstellt, so Dark Fantasy-mäßig, dass du ganz eindeutig auch differenzieren kannst zwischen wer ist jetzt Mensch in dieser Geschichte? Also, da gibt's da zum Beispiel diesen Professor und der hat ganz eindeutig Angst und der ist ganz eindeutig auch auf deine Hilfe angewiesen und der kooperiert mit dir, um aus diesem Wahnsinn irgendwie herauszukommen. Und da hast du schon eine Einteilung, die fehlt ja bei vielen Spielen, die dann auch am Ende auf den Index dann fehlt die halt komplett irgendwie so, weil das ist eine Horrorgeschichte, die soll dir Angst machen. Und ich glaube, also das, was ich gesehen habe, das ist starker Tobak. Also es ist nichts für schwache Mägen und es ist auf jeden Fall auch ganz schön.
Ja, also ab 18 wird da auf jeden Fall draufstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon krasser Scheiß, aber der wird, ich denke, der wird locker ab 18 durchgehen. Wenn da jetzt nicht plötzlich irgendwelche Sequenzen auftauchen, die ich noch nicht gesehen habe, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
Gut, ich war schon irgendwie nach der Gamescom irgendwie sehr angefixt auf das, was da irgendwie uns im Herbst erwartet und bin jetzt durch deine Äußerungen irgendwie noch viel, viel mehr, weil es mich darin bestärkt hat, dass das tatsächlich zumindest wieder in die Survival-Horror-Ecke geht und sie nicht den Fehler machen, in die Action-Falle zu tappen. Zumindest nach dem, was wir bisher gesehen haben. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das Spiel irgendwie nach der Hälfte der Zeit auf einmal völlig umgekrempelt wird. Oder zumindest hoffe ich es nicht.
Ich hoffe auch nicht. Also das habe ich bei Resident Evil 4 übrigens auch gedacht, damals. Erste Drill angespielt, Sequenz im Dorf, mega gruselig, saugeil. Und dann gehst du irgendwann in dieses Schloss und das ganze Ding kippt komplett. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass Evil Within auch in diese Richtung geht. Also wenn es, das sah mir schon so ein bisschen so aus, als würden sie tatsächlich die psychologische Richtung einhalten. Was nicht heißt, dass du am Ende trotzdem mehr schießen musst. Das kann man schwer beurteilen. Nach zwei Abschnitten schwer zu sagen. Und natürlich, das muss man bei Horror natürlich immer sagen, ob man das jetzt gruselig oder eklig findet, das ist wirklich eigene, da hängt auch der eigene Geschmack irgendwie. Das ist halt wie bei Humor, man lacht nicht über denselben Witz, man hat halt auch nicht vor denselben Sachen Angst. Und ich bin mehr so für diese Geistersachen zu haben und dann wird es wahrscheinlich schön eklig werden, aber ich glaube, ich werde, wenn ich es ausmache, jedenfalls bisher keine Albträume davon haben. Das muss man jeder dann auch für sich selber dann auch irgendwie entscheiden. Aber es strebt auf jeden Fall an, den Spieler zu erschrecken und den Spieler Angst einzuflößen. Und das ist generell auf jeden Fall was Gutes. Und es ist toll, dass es auch in so einer großen AAA?
Ja, schon.
Ne? Also schon in dieser Großproduktion irgendwie stattfindet. Und ich hoffe sehr, dass es dann viele andere Entwickler dann auch dazu bewegt, dann vielleicht dann doch wieder ein Horrorspiel mit in die Pipelines reinzupacken. Also gerade jetzt bei Next Gen. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Grafik ist geil.
Kommt ja auch tatsächlich für Next Gen auch raus. Dann, aber ist das beim Horrorspiel so wichtig? Es ist natürlich schon cool, wenn das schöner aussieht. Also ich habe jetzt ja Silent Hill 1 irgendwann letztens nochmal gespielt und da sagt man mittlerweile schon so, Also grafisch und von der Steuerung und so, das habe ich irgendwie besser in Erinnerung, als das damals war. Aber klar, ist natürlich immer schön, wenn ein Spiel dann auch irgendwie grafisch angemessen ist oder sowas. Aber ich finde jetzt bei einem Horrorspiel, was dann eben gerade eben auch auf so Effekte setzt, wie du sagst, irgendwie, dass die Räume auf einmal rot sind, dass die Linse verzerrt ist, also dass du irgendwie das Gefühl hast, das ist so fast wie so ja ein schlechter Film oder so Found Footage oder sowas. Da ist doch dann irgendwie, wird doch absichtlich quasi nochmal wieder ein Filter draufgesetzt, damit es eher schlechter aussieht.
Also gut, was ich meine ist, die Grafik ist jetzt nicht in dem Sinne geil, dass sie dir Technik-Features um die Ohren haut. Also es ist jetzt nicht so Cry-Engine-Zeug, wo du Bump-Mapping und whatnot für Effekt hast. Ich kenne mich damit auch gar nicht aus. Es ist auf jeden Fall keine Grafik-Demo in dem Sinne. Was ich meine ist, diese Grafik transportiert die Atmosphäre unheimlich gut und es ist unheimlich tolles Art-Design. Das will ich damit sagen. Also, okay, ja. Dass du, es ist sehr schön, wirklich sehr schön, schaurig schön gestaltet.
Schaurig schön,
ja. Sehr, sehr viele, also Details auf die richtigen Aspekte auch gelegt. Also, es macht wirklich Spaß, sich die Umgebung auch anzugucken. Tolle visuelle, atmosphärische Effekte. Also, auch wirklich auch so Zeug, was am Himmel zum Beispiel passiert oder so kleine Details im Vordergrund. Das sind schöne Sachen. Das ist jetzt, wie gesagt, keine Grafikdemo oder so. Ich glaube auch nicht, dass damit alle zufrieden sein werden, die jetzt irgendwie erwarten, das ist der totale Next-Gen-Kracher, weil das wird ja irgendwie parallel für alles produziert. Ich habe eine PC-Version gesehen und da hieß es auch schon, dass die Next-Gen-Fassungen sogar noch besser aussehen sollen. Das soll jetzt irgendwie so eine Zwischenversion sein, zwischen den alten Fassungen für PS3 und 360 und dann den neuen Next-Gen-Versionen, also irgendwie in der Mitte, wo noch nicht alle Details drin sind. Ich weiß nicht, also ich finde das, was ich gesehen habe, hat für mich gereicht irgendwie so. Also weil es hat das transportiert, was das Spiel mir dann auch sagen wollte. Also die Kommunikation hat funktioniert. Da war jetzt nicht irgendwie was dabei, also bekackte Animation oder so, was mich so aus dieser Welt irgendwie auch rausgerissen hat. Also ich fand es visuell ziemlich überzeugend.
Es ganz muss cool halt ist auch, in sich stimmig sein, die Grafik,
genau, wie man so schön ganz sagt. Cool ist auch, dass sie ein ganz bewusstes Breitbildformat genommen haben. Also wenn du auf einem 16:9 Bildschirm zum Beispiel spielst, dann hast du oben und unten trotzdem noch mal Ränder. Dann ist es noch mal ein bisschen gestauchter. Das ist richtig CinemaScope.
Letterbox heißt es doch, oder, beim Film?
Ja, genau.
Dieses Breitbildformat, ja.
Dann ist es noch mal so ein bisschen zusammengestaucht. Das ist einfach ein cooles, also cooler Flair kommt auf jeden Fall rüber.
Was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist, weil du gesagt hast, jeder lacht über andere Witze oder jeder wird von anderen Sachen irgendwie erschreckt oder hat Angst vor anderen Sachen. Gerade bei so einem Spiel ist natürlich auch immer der Aspekt ganz ausschlaggebend, wie sehr lässt man sich drauf ein. Mhm. Also ich kann mich natürlich nachts im Dunkeln hinsetzen, alle Lichter ausmachen und Kopfhörer auf volle Lautstärke, dann wirkt das natürlich auf mich ganz anders und ganz anders beängstigend, als wenn ich das halt tagsüber mit leisem Ton spiele oder in einem strahlenden, lichtdurchfluteten Wohnzimmer sitze. Das macht natürlich auch was aus, aber
ja, also
gerade bei Evil Within, boah, da werde ich, weiß ich schon, da werde ich eher erstere Version wählen und mich da voll drauf einlassen.
Also es gibt ja auch keinen anderen guten Weg, Horrorspiel zu genießen. Wer solche Sachen bei Tag spielt und dann noch mit Ablenkung, ist ja auch eine Pussy. So,
haben wir das mal gesagt.
Also
500 man muss wütende Kommentare jetzt.
Nein, das sind Sachen, die muss man im Dunkeln spielen. Allein. Okay, also, nein, keine Ausnahmen. Allein. Muss man alleine spielen. Also, ihr werdet euch wundern. Also, wenn ihr das noch nie gemacht habt, Kopfhörer. Wenn es geht, Surround-Kopfhörer. Also, selbst so Sachen, die actionreicher sind, wie Dead Space oder so, die funktionieren dann plötzlich ganz anders. Und dann so diese etwas älteren Klassiker wie Frame auspacken, da. Das sieht einem schon die Schuhe aus. Und ich glaube, so sollte man Evil Within auch genießen. Also deswegen habe ich ein bisschen, machen mir diese Let's Plays ein bisschen Sorge. Also auf der einen Seite, um den Kreis jetzt zu dem Anfang ein bisschen zu schließen, wird man dadurch auf Spiele aufmerksam und man entdeckt dann vielleicht auch so Indie-Titel, die man irgendwie vielleicht von denen man vorher keine Ahnung hatte. Bei Evil Within habe ich irgendwie ein bisschen Schiss, dass die Leute das dann nur im Let's Play gucken. Und das voll der Flop wird.
Vor sowas habe ich aber bei jedem Spiel Schiss, dass Leute es im Let's Play gucken.
Aber gerade Evil Within, also ich meine, ne, das ist halt wirklich ein Ding, das nur mit Atmosphäre funktioniert. Und wenn du dann irgendwie immer dieses Fenster von PewDiePie irgendwie oben hast und der zieht dann Grimassen und schreit rum.
Ich glaube übrigens, der heißt PewDiePie.
PewDiePie?
Du hast natürlich, weil es ist ein Wortspiel. Cutie Pie ist ja so ein englisches, so kleiner, süßer Fratze ungefähr. aber du hast natürlich recht, weil eigentlich steht ja PewDiePie, aber ich glaube, man spricht ihn PewDiePie aus.
Ich nenne ihn einfach den alten Schweden.
Okay, der alte Schwede.
Ja, aber das macht so ein Ding natürlich kaputt. Und nach dem, was ich gesehen habe, würde ich wirklich empfehlen, das so zu spielen, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben. Also wirklich abschotten, mal ein Wochenende frei nehmen und abtauchen.
Weißt du was, wir verlosen das mal. Wir verlosen irgendwann mal, ich weiß nicht, 2000. Folge oder sowas, dann verlosen wir einen Horrorspiel-Seminartag bei dir zu Hause, wo man dann quasi so, wie spielt man Horrorspiel irgendwie, mit welchem Equipment, welche sind die besten, die man dann auswählen sollte, was sollte man sich bereitstellen, irgendwie quasi gleich einen Eimer bereitstellen oder eine Windel. Und dann Zimmer schön dunkel machen, Kopfhörer auf und sowas, dann machen wir das mal, verlosen wir an 2, 3 Hörer mal ein.
Müssen wir wirklich ganz professionell durchziehen, auch so die Lautstärke der Konsolen vergleichen, also.
Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall auf der PS4 spielen, weil die irgendwie PS3, die rauscht dann zu laut durch die Lautstärke und sowas. Und du musst auch dann den Fernseher genau, musst du irgendwie so, ja, wenn du einen Samsung hast, musst du das und das Bildprogramm wählen, weil da kannst du ja bei jedem Fernseher mittlerweile so verschiedene Bildeinstellungsprogramme wählen und machen wir. Überlegen wir uns was dann irgendwann mal zu 2000 Folgen.
Oder verlosen gleich so eine Blackbox, die man sich aufbauen kann. Und dann sind vier Wände mit Molton oder so. Einfach nur komplett schwarz.
Ja, wow. Wo du auch nicht rauskommst dann.
Also, ja, oder richtig Platz
angst. Genau, wo du dann eingesperrt wirst und da musst du mehr klopfen, damit dann einer aufmacht und irgendwann klopfst und dann macht keiner mehr auf. Und dann,
ist wie so eine Zelle.
Ah, ist alles schlimm. Gut, ja, also wir vergeben unser offizielles, ganz neues Prädikat. Ich freue mich drauf, was wir ganz neu haben von Max an der Stelle. Viele Grüße, der hat ein super tolles Bild wieder gebastelt. Also wer das noch nicht gesehen hat, mal auf irgendwie, ich glaube, bei Manu oder ich glaube, wir haben es alle retweetet, also bei unseren Twitter-Kanälen mal gucken oder auf Superlevel Facebook. Ein super tolles Bild von Max. Und das vergeben wir jetzt immer bei Previewcast. Deswegen, ich freue mich drauf, Evil Within.
Ja, ich auch. Super. Wie so ein Stempel. Wir müssen das mal so als Aufkleber oder
ja,
so.
Ja, ich verstehe, das Bild ist so cool. Ich verstehe nicht, warum man das nicht in einem Publisher irgendwie geben kann und der sich das dann auf die Packung pappt. Ich will das irgendwo mal sehen. Wir haben ja auch schon irgendwie versucht, mal die 120% irgendwo unterzubringen, aber waren die auch alle nicht so begeistert. Die kleben sich dann lieber sowas drauf, wie, was ich Computerbildspiele sagt, 90 von 100 oder so.
Schade.
Haben doch vielleicht alle keine Ahnung. Gut. Dann danke ich dir, Micha, als Survival-Horror-Spezialexperte.
Spezialexperte.
Ich freue mich drauf, das nächste Mal mit dir zu casten. Da freue ich mich auch mal drauf.
Alles klar. Was ich noch kurz sagen wollte, Oktober kommt's raus übrigens. Wurde verschoben. Sollte eigentlich im August kommen. Ist aber irgendwie 2 Monate verschoben worden.
Was mich ja immer gar nicht stört. Also ich verstehe mir nicht, warum Leute dann immer so jammern. Ich finde das dann mein Gott, dann warte ich halt 2 Monate länger, wenn das bedeutet, dass sie möglicherweise mehr Zeit zum Entwickeln haben oder irgendwie noch was besser machen können, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem damit.
Also ich gucke gerade auf mein Live. Nicht. 24. Oktober, sagt Amazon.
Okay. Fast ein bisschen schade, dass es da, also mich stört es nicht, dass es verschoben wurde, aber ein bisschen schade, dass es jetzt in diesen vollgepackten Herbst kommt, wo man dann vielleicht.
Ja, aber es wird früher dunkel.
Das stimmt. Gut, für ein Horrorspiel ist natürlich der Monat oder die Jahreszeit optimal, aber man darf halt nicht mehr vergessen, dass man da wahrscheinlich da so viel zum Spielen wieder hat, dass man da, obwohl dieses Jahr ist gar nicht so krass, weil ich glaube, es wurde ja alles auf 2015 verschoben.
Ja. Und es kommt auch tatsächlich für alles, sehe ich hier gerade. Also PC, PS3, PS4, 360, Xbox One. Also ich glaube.
Und die Wii U hast du wieder vergessen.
Nee, die Wii U gibt es tatsächlich keine Version.
Achso, ja, dann kommt es nicht für alles.
Stimmt.
Für alles außer die Wii U.
Nintendo DS. Nee, ist schon komisch. Haben sie, ja, wird sich eigentlich. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist echt ein anderes Thema, was Third Party auf Wii U.
Bin ich echt super gespannt
drauf. Ist auch eine Horrorgeschichte mittlerweile.
Ja, allerdings irgendwie. Aber ich glaube, das wird, da kann nicht so viel schief gehen. Bin ich mal sehr gespannt.
Gut. Super.
Okay. Alles klar.
Dann bis dann. Ciao.
Bis dann, ne? Tschüss.